herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich, eine Thüringer Gesundheitspolitikerin in unserem kleinen Podcaststudio begrüßen zu dürfen. Lena Sagné-Güngör ist seit dem Jahr 2017 Mitglied der Partei Die Linke. Bei der Landtagswahl in Thüringen im Jahr 2019 zog sie damals als jüngste Abgeordnete in den Thüringer Landtag ein. Wir sprechen heute über ihren persönlichen und politischen Werdegang, von den ersten Schritten bis zur heutigen Rolle im Thüringer Landtag. Besonders im Fokus natürlich die Themen Gesundheit und Apotheke, ihre Position zur medizinischen Versorgung im ländlichen Raum, zur Zukunft der Apotheke und zu einer sozial gerechten Gesundheitspolitik. Wie arbeitet man eigentlich im Landtag ohne stabile Mehrheiten? Welche Herausforderungen und Chancen entstehen daraus? Und wie bringt man wichtige Themen voran? Und was bedeutet es auch, als junge Mutter im politischen Betrieb zu bestehen, wenn das Mutterschutzgesetz für Abgeordnete nicht gilt? Ich freue mich auf ein spannendes, persönliches und politisches Gespräch direkt aus dem Herzen der Thüringer Landespolitik. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass Sie bei Ihren vielen Terminen auch einen Termin für uns gefunden haben. Sie sind 1993 ins Leben in Dortmund gestartet und sind jetzt in Thüringen aktiv, seit 2019 auch im Herz der Demokratie Thüringens. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Von Dortmund nach Thüringen und dann in den Landtag. Das ist ein bewegtes Leben.
Das kann man so sagen, das stimmt. Genau, ich habe direkt nach dem Abitur mich entschieden, weiter wegzuziehen fürs Studium, hatte da auf jeden Fall auch Interesse dran, einfach eine Ecke von Deutschland kennenzulernen, die ich bis dato nicht kannte. Das war Sachsen. Bin dann nach Karl-Marx-Stadt, nach Chemnitz gezogen für mein Psychologiestudium, habe da meinen Bachelor abgeschlossen, bin für mein Masterstudium in der Psychologie dann weiter nach Jena gezogen. Das ist jetzt auch schon gut 10 Jahre entsprechend her. Und habe dann an der Friedrich-Schiller-Universität diesen Master entsprechend abgeschlossen und noch einen Master in der angewandten Ethik, in der Philosophie draufgesetzt. Bin dann in dem Bereich auch in der Forschung und in der Lehre an der FSU tätig gewesen. Und genauso wie Sie es gerade gesagt haben, hatte dann 2019 die Gelegenheit, eben auch für die Linke zu kandidieren. Und bin damals dann eben über die Landesliste in den Landtag eingezogen und jetzt im letzten Jahr, worüber ich mich auch persönlich sehr gefreut habe, wiedergewählt worden und diesmal als Jena Direktkandidatin.
Nochmal zurück zu Ihrem beruflichen Start oder Ihrer Ausbildung bzw. Studium. Was war so Ihr Ziel? Wo wollten Sie hin mit dem Studium? War schon Politik so im Blick?
Man neigt ja dazu, auch dafür gibt es natürlich die psychologischen Fachbegriffe, sich so einen roten Faden zu erspinnen, wenn es um den eigenen Lebenslauf geht. Deswegen, nein, ich glaube nicht. Also ich hatte großes Interesse, auch im akademischen Bereich zu arbeiten, finde Forschung weiterhin ein super spannendes Berufsfeld, gerade auch in der Psychologie. Und glaube, es hätte auch andere Varianten oder Wege geben können, wo ich jetzt ganz glücklich sagen würde, das war Plan A, alles gut. Es ist dieser Weg geworden und dafür bin ich schon sehr dankbar, weil ich den Eindruck habe, ohne da den diversen PolitikwissenschaftlerInnen zu nahe treten zu wollen, dass es einfach auch wichtig ist, dass Leute mit einem bestimmten fachlichen Hintergrund eben auch in den Parlamenten sitzen. Und für mich persönlich hatte sich das eben 2019, als ich dann auch in Jena für den Stadtrat als Spitzenkandidatin kandidiert habe, da dann auch als Fraktionsvorsitzende 5 Jahre tätig war, die Gelegenheit, ja auch auf Landesebene aktiv zu werden. Und glaube schon, dass es verschiedene Stellen gibt, wo ein bisschen mehr Psychologie der Politik nicht schaden würde.
Arbeiten Sie nebenher noch wissenschaftlich, weil ich mehrere Publikationen gefunden habe, eine auch mit der neuen Staatssekretärin Frau Rudolph, wo da muss ja nebenher noch an der Universität was passieren.
Ich habe weiterhin einen sehr guten Draht, glaube ich, zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, zu meinen ehemaligen Profs. Die nutzen, was ich total schön finde, auch regelmäßig die Gelegenheit, mit Besuchergruppen vorbeizukommen, also mit Studierenden vorbeizukommen, die dann im Thüringer Landtag eben sich den Plenaralltag anschauen können, auch mit uns in Austausch als Abgeordneten dann treten. Die Option gibt es ja immer, uns als Abgeordnete dort eben zu besuchen. Und ich glaube, dass so manchmal die Wahrnehmung ist, dass Erfurt oder Erfurter Landespolitik irgendwie weit weg ist und in der Regel, ohne jetzt zu sehr auf den Thüringer ÖPNV eingehen zu wollen, ist es ja eigentlich ganz gut erreichbar und noch in einer gewissen räumlichen Nähe und deswegen finde ich das ganz schön, wenn die Angebote da auch genutzt werden. Aktive Wissenschaft, dafür bleibt, muss ich ehrlich sagen, leider keine Zeit und ich glaube, dann hätte ich auch Sorge, dem einen oder dem anderen nicht adäquat gerecht zu werden.
Das kann ich gut verstehen, weil Sie es gerade angesprochen haben. Also wenn jetzt ein Apothekenteam, eine PDR-Klasse sagt, wir möchten mal einen Ausflug in den Landtag machen, wie bekomme ich das hin? Ich weiß, es gibt den Tag der offenen Tür. Ich glaube, der steht auch aktuell an, da kann man sich informieren. Aber wenn ich jetzt außerhalb dieser Möglichkeiten, wie geht das?
Ganz simpel, einfach mir eine Mail schreiben und dann haben wir dafür als Abgeordnete die Kapazitäten. Genau, die jeweiligen Gruppen haben natürlich auch über andere Abgeordnete da ganz regulär die Chance, eben als Besuchergruppe teilzunehmen.
Fantastisch. Dann zur politischen Entwicklung. Wie kam das 2017? Die Link, war das von Anfang an so, dass Sie gesagt haben, ich bin immer politisch aktiv gewesen? Gab es irgendeinen Moment, wo gesagt haben, hier läuft irgendwas nicht richtig und ich muss das ändern? Was war so der Impuls?
Ich war, glaube ich, schon lange an Politik interessiert und hatte aber auch eine eher distanzierte Haltung zu Parteien, weil sobald man sich einem Label anordnet oder zuschließt, wird man natürlich für alles dann auch damit assoziiert, ohne dass man da jetzt jede Entscheidung mit treffen würde. Ich glaube, für mich war es 2017 auch so im Zuge der Bundestagswahl, die damals hergelaufen ist, ganz wichtig zu sagen, hey, es gibt auch ein anderes Thüringen. Es gibt nicht nur ein blaues Thüringen, es gibt nicht nur ein schwarzes Thüringen, sondern es gibt auch ein buntes, ein progressives Thüringen. Und da wollte ich gerne auch meinen Beitrag zu leisten. Und ich weiß das noch sehr genau, ich war damals im Bundestag beim wissenschaftlichen Dienst für ein Praktikum. Also auch da wieder gar nicht parteienbezogen, sondern eben im wissenschaftlichen Kontext. Und habe natürlich hochpolitischer Ort zu einer hochpolitischen Zeit gemerkt, ich kann mich da jetzt auch nicht gut aus der Gleichung rausnehmen. Und für mich gibt es einen wesentlichen Faktor, warum es dann die Linke geworden ist, im Gegensatz zu anderen Parteien, die ja auch teilweise ganz vernünftige und interessante Standpunkte vertreten, dass die Linke eben die einzige Partei ist, die keine Großkonzernspenden annimmt. Und ich finde, da reden wir sehr wenig drüber. In der amerikanischen Politik ist das, glaube ich, viel offensichtlicher, wie sehr Lobby, wie sehr Unternehmen, wie sehr Industrien hinter den einzelnen politischen Farben stehen. Und in Deutschland wird da eher zurückhaltend, glaube ich, drüber kommuniziert. Aber wir haben eben auch hier die Situation, dass wenn man sich nur anguckt, wer hat den Parteitag gesponsert, dann ist das bei den meisten von Automobil- bis Rüstungsindustrie ist da ein ganz bunter Mix dabei. Und bei den Linken sind es eben die Mitglieder, die das finanzieren, die das sponsern. Und ich glaube, im Bemühen, eine möglichst unabhängige Politik im Dienste der Menschen zu machen, war das für mich ganz ausschlaggebend.
Einstieg in die Partei und dann 2 Jahre später direkt Landtagswahl und Einzug in den Landtag. Das klingt alles sehr plötzlich und schnell. Was sind so die Gründe, dass das ja so schnell und waren Sie auch so, also das ist ja auch in den Landtag zu wählen, danach ist ja schon ein bisschen was anders, also weil dann ist das im Prinzip die Hauptbeschäftigung. Waren Sie da vorbereitet oder ist das so ein emotionaler Schritt, dass man sagt, ich will das jetzt einfach, ich will was verändern? Oder war es schon so auch geplant und alles durchdacht bis zu Ende?
Es war auf jeden Fall ein ganz aktiver Schritt, sich so zu entscheiden. Ich bin immer noch dankbar, dass meine damaligen ProfessorInnen, bei denen ich mit in Forschungsprojekten angestellt gewesen bin, mir da auch den Rückhalt gegeben haben. Ich weiß noch, dass mit Blick auf die Kettenbefristungen, die ja an Universitäten leider üblich sind, etwas schmunzelnd, der Satz kam, ach 5 Jahre, das wäre ja mal was Längeres. Ob das dann immer bei der Thüringer Landespolitik so hinkommt, das werden wir noch weiterhin sehen. Aber es war auf jeden Fall eine ganz aktive Chance, hatte ich den Eindruck, die ich da auch gerne ergreifen wollte. Und für mich war sicherlich, Blick, ich betone es nochmal, 2012 bin ich nach Chemnitz gegangen. 2012 war Pegida, Cegida, die ganzen Ableger, also eine wirklich hochpolitisierte Phase in Sachsen und in Thüringen, wo ich eben auch als junge Migrantin sehr deutlich gemerkt habe, dass sich für eine bunte, für eine weltoffene Gesellschaft einzusetzen, eben gar nicht mal so Mainstream ist, sondern an verschiedenen Orten wirklich auch hart erkämpft werden muss. Und entsprechend habe ich bei den außerparlamentarischen Initiativen, wo ich mitgewirkt habe, eben auch mit also ganz viel Wertschätzung für die Arbeit, die da geleistet wird, gemerkt, häufig ist es so, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, an Tischen stattfinden, wo die Tür erstmal zu ist, wo es einen nicht öffentlichen Rahmen gibt und wo in der Regel Entscheidungen von Menschen gemacht werden, die selbst nicht unter den Konsequenzen ihrer Entscheidung zu leiden haben oder profitieren können, je nachdem, um was es geht. Und deswegen war das für mich definitiv auch ein Anreiz zu sagen, jemand mit meinem Profil kommt statistisch gesehen immer noch unterrepräsentiert in der Politik vor. Dafür reicht leider schon das Merkmal weibliches Geschlecht, um diese Aussage zu verifizieren. Und das halte ich für total problematisch. Das Gleiche gilt natürlich auch bei der Altersverteilung. Und es geht eben auch um Kriterien wie Migrationsgeschichte, ja oder nein. Wir sehen ja, für wen Politik gemacht wird und für wen eben auch nicht. Und ich glaube, dass so eine grundlegende Repräsentanz schon wertvoll ist für die parlamentarische Arbeit, die dann eben auch passiert.
Nun sind Sie hier im Podcast zu Gast. Es geht natürlich um gesundheitspolitische Themen und ich habe Sie angesprochen, weil Sie als Gesundheitspolitikerin sehr aktiv sind. Wie ist das Thema Gesundheit in das politische Spektrum gekommen? War das von Anfang an etwas, was auf Ihrer Agenda war? Oder ist das manchmal so, man rutscht halt dadurch hinein, weil man eben mit allen Themen konfrontiert ist letztendlich?
Als ich in den Thüringer Landtag eingezogen bin 2019, die Legislatur, war ich bei uns die Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik. Das ist ein super breites Politikfeld, weil das natürlich alle Fachbereiche erstmal beinhaltet. Und da habe ich natürlich auch mit dem ganzen Klinik-, Gesundheits-, Pflegebereich Berührungspunkte gehabt. Wir waren da aber, ich glaube, so deutlich muss man dann auch sein, ja noch 29 Abgeordnete in der Linksfraktion. Das heißt, die einzelnen Politikfelder konnten anders verteilt werden als jetzt, wo wir nur noch 12 Abgeordnete sind. In dieser Legislatur neu für mich dazugekommen ist einmal das Thema Gleichstellungspolitik. Auch da, glaube ich, kann man sehr gut zum Thema Arbeitspolitik Bezüge herstellen. Und eben das Thema Gesundheits- und Pflegepolitik, was ich von Ralf Plötner, meinem oder unserem vorherigen Sprecher für Gesundheitspolitik der Linksfraktion, übernehmen konnte, der mir da auch dankenswerterweise eine gute Übergabe gemacht hat und zur Verfügung stand für Rückfragen. Weil es ist natürlich ein großer Fachbereich, der da jetzt noch bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Und ja, einerseits glaube ich, dass eben vorher schon Querbezüge vorhanden waren, wo ich jetzt ganz gut anknüpfen konnte. Und andererseits Blick eben auch auf meinen eigenen beruflichen Kontext der Psychologie. Das ist eben ein relevanter Teil von Gesundheitspolitik, meiner Meinung nach nicht nur über körperliche Gesundheit, sondern eben auch über psychische Gesundheit zu sprechen. Ich denke, dass wir da gesellschaftlich die letzten Jahre durchaus ein bisschen weitergekommen sind, ohne aber über so wirklich die strukturellen Dinge groß in die Debatte zu treten. Und das ist natürlich für mich auch eine Hoffnung oder ein Wunsch, dass wir in die Richtung ein bisschen progressiver werden.
Und da nutzen Sie ja die Möglichkeiten im Landtag, da auch aktiv hinzuweisen. Sie sind, wenn Sie das Thema Gesundheitspolitik bearbeiten, sind Sie eben Ansprechpartnerin in Ihrer Partei. Aber Sie sind auch in den Gremien des Landtags. Und da gibt es einen Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung. Da sind Sie Mitglied als Vertreterin Ihrer Partei.
Das stimmt, da korrigiere ich aber ganz kurz. Es sind mittlerweile zwei Ausschüsse. Die Brombeere hat einen eigenständigen Gleichstellungsausschuss eingerichtet. Der ist jetzt also nicht mehr bei den anderen, ich sag mal, sozialpolitischen Themen involviert. Die Tagesordnungen sind da bis jetzt recht kurz, sage ich mal. Bis jetzt hat nur die Linke Themen gesetzt. Aber man kann ja noch hoffen, dass da noch was kommt. Und Sie haben recht, der Rest wird eben im Soziales-, Arbeit-, Gesundheitsausschuss behandelt.
Wie muss ich mir vorstellen, was passiert da so? Was macht ein Ausschuss eigentlich? Bespricht ja Themen vor, um klar zu bekommen, wie sind die Positionen? Passiert eine konkrete Ausgestaltung? Also was ist die Aufgabe eines Ausschusses?
Im Ausschuss sitzen die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der jeweiligen Fraktionen zusammen. Natürlich ist auch das zuständige Fachministerium mit der Ministerin und oder Staatssekretärinnen und Staatssekretärin vertreten. Und die einzelnen Fraktionen haben ja die Gelegenheit, Anträge im Plenum einzubringen, die dann in einen Ausschuss überwiesen werden können. Die können auch direkt abgelehnt werden. Also das ist kein Automatismus, dass der eigene Antrag dann auch in den Fachausschuss kommt. Aber häufig ist es ja so, dass bei Themen, wo man sagt, naja, ich teile jetzt nicht jeden Satz, den die andere Fraktion da hingeschrieben hat, aber die grundsätzliche Intention, die finde ich schon sinnig, dass man dann den Ausschuss als eben Raum nimmt, um sich inhaltlich darüber auszutauschen. In den Ausschüssen können eben auch schriftliche Anhörungen festgelegt werden, mündliche Anhörungen. Das sind dann Verfahren, wo ich glaube, auch die Menschen aus der Praxis im besten Fall dann an der einen oder anderen Stelle auch schon mal involviert gewesen sind. Ich denke da jetzt nur an Ihre Petition und den Petitionsausschuss, die ja ganz erfolgreich gelaufen ist. Aber, und das ist für uns als Linke ein Wehmutstropfen, weil wir das grundsätzlich anders gerne organisiert hätten, die Fachausschüsse sind in der Regel nicht öffentlich. Es gibt bestimmte Tops, die dann geöffnet werden. Aber ich glaube, eigentlich wäre es total angemessen, dass hier eben nicht hinter verschlossener Tür über die fachlichen Punkte gesprochen wird, sondern eben auch mit den Expertinnen und Experten aus der Praxis heraus. Ich persönlich würde da auch die Öffentlichkeit nicht scheuen, weil das, was ich im Ausschuss erzähle, damit darf man sozusagen mich auch gerne zitieren, denn ich habe eh vor, im Plenum möglichst Ähnliches zu erzählen. Na klar, gibt es mal einen Punkt, wo man sagt, da hat man sich nochmal anders informiert oder da wird man jetzt einen anderen Schwerpunkt setzen in der Argumentation, als man das vielleicht vorher gemacht hätte. Ich finde aber, Politik darf auch durchaus solche Wege darstellen. Man muss nicht immer die eine Position sozusagen durchgehend vertreten. sondern man darf ja auch dazu lernen. Und deswegen bin ich eben Verfechterin davon, dass wir uns weiterhin auch nicht nur auf Stadtratsebene, sondern auch auf Landtagsebene für eine Öffentlichkeit von Ausschüssen stark machen sollten.
Nun sind wir bei der aktuellen Situation im Landtag. Wir haben da ja, oder die Wählerinnen und Wähler in Thüringen haben da schon ein herausforderndes Ergebnis bereitgestellt. Wir haben eine Koalition von CDU, BSW, SPD. Aber letztendlich braucht es immer jemand und das ist in dem Fall die Linke, um entsprechend auch Mehrheiten zu organisieren. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit vorstellen? Es war ja viel Diskussion zwischen CDU, Linke, Beschlusslage, wie auch immer. Das für jemand Außenstehenden klang das sehr distanziert, aber wenn ich sie dann so höre und miteinander erlebe, habe ich das Gefühl, dass alle sehr lösungsorientiert sind. Ist das so?
Jein, es ist im gesundheitspolitischen Bereich noch eher so, dass sehr höflich miteinander agiert wird, dass nach Lösungen gesucht wird, dass man sich eben fachlich austauscht über das, was auf dem Papier steht. Wenn ich jetzt an die Gleichstellungspolitik oder an die Arbeits- und Gewerkschaftspolitik denke, Sie schmunzeln schon, dann sieht es eben anders aus. Also ich glaube, dass da die Distanz, die Sie beschrieben haben, schon auch ganz gut hinkommt beim einen oder anderen Thema. Und wir haben natürlich, ich sag mal, jeder, jede, die sich die letzten Plenarsitzungen vielleicht zu einem Top, der interessant war, angeschaut hat, sieht ja deutlich, dass die Koalition in sich sehr unterschiedliche Standpunkte vertritt. Das ist manchmal schon ganz spektakulär, dann in so einer Plenarsitzung 3 Redebeiträge zu hören, wo man sich denkt, was hat die Brombeere denn jetzt gleich vor? Das klingt alles irgendwie nach sehr unterschiedlichen Richtungen oder Vorgehensweisen. Und das ist natürlich für uns jetzt auch in der neuen Rolle als Opposition. Ich finde, auch da muss man klar drüber sprechen. Nach 10 Jahren Regierungsbeteiligung sind wir als Linke jetzt eben wieder Opposition. Das macht natürlich auch was für ein eigenes strategisches Verständnis aus. Wir aber ja andererseits noch sehr, sehr gut eingebunden sind an vielen Stellen, eben auch über die Arbeit in den letzten Jahren.
Das heißt, aber gibt es einen strukturierten Abstimmungsprozess zwischen der Regierung und Ihnen? Eben, ich würde es jetzt nur mal auf Gesundheit beziehen, dass man sich austauscht, wenn man mit einem Thema in den Landtag geht. Ist das strukturiert oder passiert das dann erst mehr so punktuell?
Was strukturiert ist, ist das sogenannte Konsultationsverfahren. Also die Tatsache, das ist auch in der Presse, glaube ich, unter 3+1 Format schon aufgetaucht. Das heißt also, dass die drei Brombeer-Koalitionsfraktionen dann eben einen Rahmen haben, um mit unserer linken parlamentarischen Geschäftsführerin und unserem linken Fraktionsvorsitzenden da Dinge vorzubesprechen, teilweise auch Dinge nachzubesprechen. Es gibt das nicht in einem gleichen formalen Rahmen auf Fachabgeordneten-Ebene. Ich glaube, das liegt auch teilweise daran, wenn ich jetzt nur an die BSW-Abgeordneten denke, die eben alle neu in der Funktion, in der Rolle dabei sind, dass man sich ja auch erstmal noch ein Stück weit finden muss, sodass ich jetzt bei eigenen parlamentarischen Anliegen eben punktuell dann auf die Kolleginnen und Kollegen zugehe. Im besten Fall tun sie das natürlich auch andersrum.
Das stimmt. Lassen Sie uns bei der zur Gesundheitspolitik kommen, wenn ich jetzt Frau Güngör morgen in der Kammerversammlung einen Vortrag zu Ihren Positionen hören würde. Was würde ich denn da hören? Was ist Ihnen in Ihrer Gesundheitspolitik, in Ihrer Positionierung besonders wichtig? Wo brennt Ihr Herz mit Blick auf Thüringen? Mhm.
Für mich ist zentral, dass Gesundheit für alle zugänglich ist. Und das ist erstmal so ein sehr simpler Satz, wo, glaube ich, viele nicken würden. Das klingt erstmal ja richtig und gut. Und wenn wir uns dann die Realität angucken, sehen wir, wie weit entfernt wir an verschiedenen Stellen davon sind. Sei es, dass Gesundheit eben je nach Herkunft nicht gleich zugänglich ist. Sei es, dass gesundheitliche Versorgung je nach Geldbeutel nicht gleich gesundheitlich zugänglich ist. Oder sei es eben auch, wenn ich jetzt an das ganze Thema Geschlechtermedizin denke und die Frage, welche Wirkstoffe wirken denn in welchem Körper wie, die Tatsache, dass es auch nach Geschlecht nicht unabhängig ist. Und für uns als Linke ist klar, dass Gesundheit eben keine soziale Frage sein sollte, aber de facto gerade eine ist. Und das ist für mich zentral, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir uns an diesen Umstand eben nicht gewöhnen dürfen und gucken müssen bei den parlamentarischen Initiativen und politischen Schritten, die wir vorhaben, inwiefern wir in eine Richtung kommen, wo wir das eben überwinden. Und für mich ist das immer wieder ganz eindrücklich bei der Frage der Lebenserwartung. Wir wissen, dass die Lebenserwartung abhängt vom sozioökonomischen Status. Heißt konkret, Menschen, die wenig Geld haben, wenig soziale Ressourcen, beispielsweise in Schicht arbeiten, dass die de facto früher sterben. Das ist keine neue Statistik. Das ist eine, die bundesweit nachweisbar ist. Ich habe noch nicht so viel mitbekommen, was dagegen gemacht wird oder ob wir alle kollektiv sagen, das hört sich richtig so an, so meinen wir das. Und ich finde, um das vielleicht mit einer aktuellen Debatte zu verknüpfen, wenn wir über höheres Renteneintrittsalter oder über eine längere Wochenarbeitszeit diskutieren, ist das für mich eine ganz wesentliche Stellschraube, die ich in den Debatten mehr in den Mittelpunkt gerückt wissen will, nämlich die Frage, wer kann denn eigentlich seine Rente wie lange genießen? Und das ist eben nicht unabhängig von anderen Faktoren. Und ich glaube, deswegen dürfen wir auch in der Debatte beispielsweise darüber nicht so tun, als würden jetzt in Anführungszeichen alle immer älter werden und dann könnten auch alle immer länger arbeiten, um nur ein Beispiel zu nennen.
Und nochmal den Bezug zu Thüringen, was sind so, das sind ja vor allem natürlich Bundesthemen, die im Bundestag entschieden werden, aber so für Thüringen, was ist das, wo Sie sagen, da kann ich als Politikerin aktiv mitgestalten?
Ich halte das nicht nur für ein bundespolitisches Thema, weil wir wissen, dass Thüringen eins der Bundesländer ist, die am meisten vom Mindestlohn beispielsweise profitiert haben. Wir haben eine sehr, sehr große Anzahl von lohnabhängig Beschäftigten im Nachtschichtsystem mit schwerer körperlicher Arbeit. Das heißt, für die ist das nichts, was in Berlin entschieden wird, sondern was ganz Tagtägliches, was sie leben. Nichtsdestotrotz ist natürlich richtig, dass man jetzt nicht mal eben einen Antrag einbringen kann, der wird in Thüringen abgestimmt und dann haben wir die große Linie da gerettet. Das ist natürlich richtig. Ich glaube, auf Thüringen-Ebene bedeutet das für mich vor allem die Frage, wie wir wohnortnah und für alle zugänglich medizinische Versorgung gestalten können. Und ich nehme das immer wieder wahr, dass über eine Zweiklassenmedizin gesprochen wird. Das ist eigentlich ein recht feststehender Begriff mittlerweile. De facto haben wir aber ja eine Dreiklassenmedizin, wenn ich an diejenigen denke, die beispielsweise keine Krankenversicherung haben, zum Beispiel weil sie obdachlos sind oder weil sie in die Legalisierung gedrängt wurden. Und wir haben ja beispielsweise auch uns erfolgreich als Linke im letzten Landeshaushalt für das Projekt Anonymer Krankenschein eingesetzt, was sicherlich auch fachlich bei Ihnen bekannt ist. Weil es eben wichtig ist, dass wirklich alle die Chance haben, auch eine Ärztin zu sehen oder von einem Apotheker betreut zu werden.
Beim Thema wohnortnah denke ich natürlich sofort an die Apotheken in Thüringen und diese aktuelle Situation, die tatsächlich alarmierend ist und in einer Art und Weise seit 15 Jahren eben auch Thüringen betrifft. Thüringen, Sie haben völlig recht, natürlich da auch dahingehend nochmal besonders, weil wir dort besonders intensiv die demografische Entwicklung spüren. Und das bedeutet demografische Entwicklung, Menschen werden älter und brauchen dann wahrscheinlicher Arzneimittel. Aber sie finden immer weniger ihre Apotheke. Und das eben nicht nur, aber eben besonders im ländlichen Raum, wo natürlich der Verlust sofort merklich wird. Ja, aber passiert ja auch in der Stadt. Wie bewerten Sie das? Welche Position hat Ihre Partei zu dem Thema? Und was sind Lösungsansätze?
Wir haben ja die Schwierigkeit, da denke ich jetzt natürlich direkt ans UKJ und die Pharmaziestudienplätze. Das ist ja ein Thema, was, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen nicht seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten begleitet. Und was für mich natürlich auch als jener Abgeordnete nochmal eine andere Relevanz hat. Ich hatte jetzt recht aktuell auch eine kleine Anfrage dazu im Thüringer Landtag gestellt, die nochmal die Ausbildungsplätze thematisiert. Weil wir ja nicht nur die Schwierigkeit haben, dass irgendwann logischerweise auch die Studierendenzahlen entsprechend nach unten gehen, sondern weil mir, so haben es mir die Kolleginnen und Kollegen zumindest vor Ort auch erklärt, wir auch die Schwierigkeit haben, erstmal geeignete Lehrpersonen zu finden, die unter den Rahmenbedingungen und auch unter den räumlichen und technischen Voraussetzungen eben möglichst gute Lehre machen sollen. Und dann haben wir dieses, wie ich finde, wirklich hässliche Fachwort des Klebeeffektes, also die Frage, wie viele von denjenigen, die wir in Thüringen ausgebildet haben, wo ja letztlich auch dann entsprechend Thüringer Investition reingegangen ist finanziell, bleiben denn wirklich in Thüringen? Und da haben wir offensichtlich noch ganz gut Luft nach oben und das haben wir in fast allen Fachbereichen die Ausgangslage, dass egal ob es jetzt ein Hochschulstudium ist, was dann abgeschlossen wird oder ein Ausbildungsberuf, der dann zu Ende geht, dass wir die Situation haben, dass viele junge Menschen sich eben gegen Thüringen als Wohnort, als Lebensort und aber auch als Arbeitsort entscheiden. Und das ist für mich als Linke zentral, da auch so ein bisschen wegzukommen von dieser meiner Meinung nach etwas veralteten Formulierung, dass es ja weiche, in Anführungszeichen, Rahmenbedingungen gäbe, mit denen Leute bleiben oder nicht bleiben. Das sind knallharte Bedingungen. Entweder ich finde eine Wohnung, wo ich vernünftig als junge Familie Miete zahlen kann. Ich finde eine Kinderbetreuung, die es mir ermöglicht, überhaupt Erwerbsarbeit zu leisten und so weiter und so fort. Und dann habe ich im besten Fall eben auch ein attraktives berufliches Angebot. Oder na klar, ich gucke mich woanders um. Und das ist natürlich auch ein, ich sag mal, ein Generationseffekt, dass wir eben eine höhere Mobilität bei jungen Menschen, gerade auch bei akademischen jungen Menschen, sehen, weil die eben auch gucken können, hey, habe ich vielleicht aus Baden-Württemberg oder aus Hamburg ein attraktiveres Angebot auf dem Tisch.
Wobei an der Pharmazie halt die Zahlen auch belegen, der größte Effekt ist tatsächlich, wenn wir Thüringer begeistern können, Pharmazie zu studieren in Thüringen. Wir machen das ja mit dem Tag der Pharmazie aller 2 Jahre. Da haben wir 2000 Abiturienten, die am Campus in Jena Pharmazie wirklich erleben. Und wenn ihr dann in Jena oder auch woanders studieren, natürlich ist die größte Wahrscheinlichkeit, wenn in Jena studiert wird, dass man hier bleibt. Aber selbst mit dem, wenn man aus Thüringen kommt, ist immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das glaube ich, da wäre eben mit einer starken Pharmazie, hätte man auch automatisch einen größeren Klebeeffekt. Und wir sehen es an unseren Mitgliederzahlen, über die Hälfte hat nicht in Jena studiert. Das heißt, das funktioniert schon ganz, ganz gut. Aber so grundsätzlich vielleicht nochmal zur öffentlichen Apotheke. Auch dort hat die Linke ja zumindest im Bundestag, aber auch im Landtag immer klar Positionen bezogen. Die inhabergeführte Apotheke kommt enorm unter wirtschaftlichen Druck aktuell. Und das ist eine Entwicklung, die eben schon jetzt über viele Jahre geht. Würden Sie, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten und auf Bundesebene aktiv wären, sagen, ja, ich glaube, die Linke würde sich für eine andere Honorierung einsetzen. Hier muss irgendwas passieren, um das System zu stabilisieren.
Ja, und das hat die Linke auch auf Bundesebene bereits getan. Also die Kolleginnen und Kollegen haben da sehr deutlich gemacht, dass es eine andere Vergütungsstruktur für Apotheken braucht. Und dass die Nachwuchsprobleme, wir haben jetzt gerade natürlich über Ausbildung primär gesprochen, aber die haben natürlich auch was damit zu tun, ob junge Menschen den Eindruck haben, ich kann in einem wirtschaftlich stabilen Sinne eben auch eine eigene Apotheke übernehmen. Und wenn man da von den älteren Kolleginnen und Kollegen gespiegelt bekommt, wie schwierig das geworden ist, dass man immer eben auch als Privatperson mit in Haftung ist, das sind ja Aspekte, bei denen dann vielleicht auch eine solche Selbstständigkeit nicht mehr ganz so attraktiv wirkt. Und deswegen ist die Honorierung ein wesentlicher Anteil natürlich der Frage der Attraktivität. Wir als Linke haben aber auch, und da sind wir ja leider in der Minderheit, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, ich glaube, eine sehr klare Haltung zum Thema Online-Versandhandel, weil es kann eben nicht sein, dass die inhabergeführte Apotheke vor Ort, wenn ich beispielsweise an Rezepturen, die selbst hergestellt werden müssen, bestimmte Dinge vorhalten muss, nachweisen muss, darstellen können muss und das alles macht der Online-Versandhandel nicht, sondern der darf dann damit werben, jedes Produkt mit einem Klick und quasi wie bei Amazon oder anderen Logistikunternehmen ist es dann sofort da. Ich möchte auch sehr deutlich machen, mit welchen Arbeitsbedingungen das dann eben auch einhergeht, dass alles mit einem Klick da ist. Das ist für uns als Linke natürlich auch total problematisch, weil wir reden, wenn ich jetzt auch ans Erfurter Kreuz denke oder so, wir reden dann eben über Unternehmen, über Subunternehmen, über Subunternehmen. Also da kommt man dann auch, wenn wir ans Thema Arbeitsschutz beispielsweise denken, kaum noch an die betroffenen Beschäftigten ran, die das eben darstellen müssen. Und zeitgleich macht es eben, finde ich, einen, ich sag mal, Standortnachteil für diejenigen, die eben eine inhabergeführte Apotheke leiten.
Letztes Thema aus dem Bereich Gesundheit, das Thema Integration, Migration ist ja ein Thema, was Sie sehr bearbeiten und den Fokus drauf haben. Gerade im Bereich Gesundheit hat man das Gefühl, es dauert sehr, sehr lange und man hat sich wirklich mit dem Thema nicht beschäftigt. Das Gefühl, so ehrlich müssen wir aber auch sein, trägt uns schon viele Jahre, trägt auch uns auch durch eine Zeit, wo Sie in der Regierungsverantwortung war. Was ist die Schwierigkeit, dass wir das Gefühl haben, dass in Thüringen die Anerkennungsverfahren sehr, sehr lange dauern und die Kandidatinnen und Kandidaten teilweise auch aus dem Land verschwinden, sagen, wir machen unsere Prüfung woanders. Und wir haben dann nur das Glück, weil eine Partnerin oder ein Partner in Thüringen war und man kommt zurück und berichtet uns dann natürlich auch darüber, wo man wirklich nur mit dem Kopf schüttelt. Also ich glaube, wir haben da wirklich ein Problem.
Wir haben da ein Problem und wir haben auch nicht erst seit gestern ein Problem. Da bin ich in der Analyse ganz dabei. Es ist eine große Schwierigkeit, dass die Bearbeitungswege teilweise undurchsichtig sind. Also ich kenne zum Beispiel mehrere Fälle, die ich dann auch begleitet habe, wo erst nach Monaten klar war, dass irgendein Dokument nicht in der richtigen Form eingereicht war. Aber es war eingereicht und deswegen wurde vorher jetzt kein Signal an die Person gegeben, dass da was fehlen würde oder so. Das heißt, dass die Personen teilweise in einem wirklich monatelang sehr aufreibenden Bearbeitungsprozess gar nicht wissen, liegt denn alles vor von mir, was hier gebraucht wird, um zu prüfen. Das finde ich ist schon mal eins der ganz großen Probleme, weil es hat natürlich auch was mit einer Transparenz oder mit einer Kommunikation dann eben für Bewerberinnen und Bewerber zu tun. Und andererseits, dass die Bearbeitungszeiträume dann sind, wie sie sind. Und da müssen wir auf jeden Fall schneller werden, um eben keinen Standortnachteil zu haben. Unter Rot-Rot-Grün war ja auch das Thema einer gebündelten Migrationsbehörde, wo eben auch im Sinne eines Services für Menschen, die ihre Abschlüsse anerkennen lassen wollen, vorhanden ist. Und ich finde, eins daran wichtig, nochmal zu benennen, dass wir natürlich damit auch die Schwierigkeiten haben, dass Menschen mit ihren Abschlüssen eben gar nicht auf den Thüringer Arbeitsmarkt gekommen sind, sondern sehr, sehr häufig unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau arbeiten mussten.
Das trifft zu und das macht hoffnungsvoll, dass das Thema angegangen wird, weil Ihr Kollege Zippel auch gesagt hat, dem will man sich auf jeden Fall zuwenden, dem Thema.
Und daran werde ich ihn erinnern.
Dann will ich den Hörerinnen und Hörern noch ein wenig so ihre Themen, die sie im Landtag bearbeitet haben, so ein wenig außerhalb vielleicht des direkten strukturellen Gesundheitswesenbezug. Ein Thema war, dass sie sich im Landtag für die Subventionierung von Verhütungsmitteln ausgesprochen haben, insbesondere für Menschen, die einkommensschwach sind. Können Sie vielleicht da nochmal die Hintergründe? Es hat auch eine große Presseresonanz gegeben, aber und das wird schon sehr markant mit Ihnen verbunden, so das Thema. Was sind so die Gründe und was sind die Reaktionen auf Ihren Antrag?
Sie haben es schon richtig formuliert, die Debatte war ja sehr hitzig und auf einem Niveau, was ich gar nicht erwartet hatte. Also ich habe ehrlicherweise in meiner Vorbereitung nicht erwartet, dass ich dann beispielsweise den AfD-Vertretern erklären muss, dass man weder mit Netflix noch mit Zigaretten angemessen verhüten kann. Also das war teilweise schon absurd, auf welchem Level die Debatte da lief. Uns als Linker war es wichtig zu sagen, dass Verantwortung für Verhütung A, nicht nur was mit Schwangerschaftsvorsorge zu tun hat, sondern eben eine Gesundheitsvorsorge allgemein darstellt. Wenn wir über sexuell übertragbare Krankheiten reden, die ja teilweise und auch in bestimmten Altersgruppen eben wieder steigen. Und zweitens, dass wir darum wissen, dass die Verantwortung, die aktuell für Verhütungsmittel getragen wird, häufig zulasten von Frauen geht. Und zwar A, finanziell und B, körperlich, weil eben sehr viele Verhütungsmethoden weiterhin auf den weiblichen Körper abzielen statt auf den männlichen Körper. Und wir da interessanterweise total bereit sind, kollektiv ganz viele Gesundheitseinschränkungen, Risiken und Nebenwirkungen diverse Art in Kauf zu nehmen und bei den Verhütungsmitteln, die für Männer erforscht und auf dem Markt teilweise auch schon sind, alle große Sorgen und Bedenken auf einmal um den männlichen Körper haben. Ich finde, das sagt eben auch was über ein bestimmtes Verständnis aus. Das war unser Anliegen also und es ging, das finde ich ganz spannend, dass die Pressedarstellung da durchaus etwas verkürzt war, ja nicht nur um die Subventionierung für Menschen, die sich eben nicht aktuell jede Form von Verhütungsmitteln leisten können, sondern wo das eben auch eine Frage des Geldbeutels ist, zu welcher Form von Verhütungsmitteln man greift, sondern es ging ja eben dezidiert auch um die Forschung zu Verhütungsmitteln und damit eben auch um die Chancen, die in den Verhütungsmitteln für den männlichen Körper liegen, die eben auch zu nutzen. Ich fand es außerdem ganz bemerkenswert, dass ja doch für viele eine große Sorge war, dass es jetzt nicht mehr Privatsache wäre, ob man überhaupt verhütet. Dazu haben wir sinnigerweise gar nichts in unserem Antrag formuliert, weil zumindest meiner Einschätzung nach diejenigen, die einen aktiven Kinderwunsch haben und in die Richtung sich als Paar, als Familie bewegen, nicht mehr von Verhütungsmitteln auszugehen ist.
Ja, man kann sich nur noch mal so die Diskussion auch immer noch mal nachschauen. Also die gibt es in der Mediathek und das ist eine, die ist tatsächlich sehr anschauens. Also man lernt eine ganze Menge dabei. Sie haben sich kritisch gegenüber dem Vorschlag geäußert, die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag abzuschaffen. Sie haben das als verantwortungslos bezeichnet. Vielleicht da noch mal, weil Sie insbesondere eben auch die Gefahr für Gesundheit der Beschäftigten betont haben. Was sind da Ihre Argumente gegen diesen Vorschlag?
Ich hatte den Eindruck, dass bei dieser Debatte vor allem ein Misstrauensvotum gegenüber Beschäftigten im Raum steht, dass man sich, ich mache es jetzt sehr umgangssprachlich, ja schon mit jedem Schnupfen einfach nur zu Hause faul auf die Couch legt. Und für mich ist das auf zwei Ebenen problematisch, weil wir erstens darum wissen, dass Krankheitstage ein wichtiger Indikator dafür sind, wie geht es denn den Beschäftigten, inwiefern sind sie überlastet, inwiefern gibt es zu viel Belastung körperlicher und oder psychischer Art am Arbeitsplatz. Und zweitens, man muss das dann auch einmal zu Ende denken, wenn wir an unser schon überlastetes, auch ambulantes Versorgesystem denken. Wenn jetzt jede Hausarztpraxis mit noch mehr Patientinnen aufkommen zu rechnen hat, die vielleicht teilweise wirklich nicht direkt am ersten Tag der Krankschreibung sozusagen eine ärztliche Unterstützung benötigen würden, dass dann eine Überlastung des Systems an der Stelle zu erwarten ist, wo ich persönlich die gar nicht haben will. Weil wenn ich mich mit Hausärztinnen und Hausärzten in Thüringen unterhalte, ich glaube aktuell sind es 118 offene Sitze, die wir haben, die haben schon so mehr als genug zu tun. Ich möchte die eigentlich nicht damit dann auch noch konfrontieren. Deswegen finde ich es eben, wie gesagt, auf zwei Ebenen einen verantwortungslosen Vorschlag. Und ich glaube, dass so diese aktuelle Debatte, die ja jetzt auch unter Merz und Klingbeil nochmal Fahrt aufgenommen hat, so zu tun, als würden die Deutschen immer weniger arbeiten, die spielt da ja auch mit rein als Hintergrund. Wir wissen A, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil von unbezahlten Überstunden haben in Deutschland. Wir wissen B, dass dass nicht alle in der gleichen Weise noch mehr Erwerbsarbeitsstunden leisten können, weil sie eben schon in einem hohen Umfang Care-Arbeit leisten. Und ich glaube, wir sollten als Gesellschaft dann doch auch anfangen zu sagen, die Person, die sich um die Eltern, um die Schwiegereltern kümmert, die Person, die sich um die Kinder kümmert, die darf hier bei solchen Debatten nicht immer außen vor gelassen werden.
Um so ein wenig Sie noch weiter vorzustellen, habe ich noch zwei Punkte. Das eine ist zum Welttag der mentalen Gesundheit, haben Sie eine Anti-Stress-Verordnung gefordert. Ich glaube, Sie haben es auch letztendlich schon so ein bisschen angedeutet. Das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, das liegt Ihnen am Herzen.
Genau, weil wir wissen statistisch gesehen, dass ein ganz großer Zahl der Krankheitstage, auch in Thüringen, wenn man sich da die entsprechenden Zahlen anguckt, eben nicht nur, ich sag mal, klassische organische Diagnosen, sondern auch ICD-10-Diagnosen sind, also auch psychische Belastungen und Einschränkungen sichtbar machen. Ich glaube, dass wir bis jetzt aber noch nicht adäquat darauf reagiert haben. Und wir könnten ja jetzt alle uns im Selbstversuch überlegen, wer eigentlich die aktuelle Arbeitsplatzbeschreibung im Sinne der Gefährdungsbeurteilung kennt. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, das sind gar nicht mal so viele, die kennen. Wir wissen auch, dass die Gefährdungsbeurteilung, auch wenn es ein ganz wichtiges Instrument ist, häufig, wenn es sie überhaupt gibt, ich betone es nochmal, nicht mehr aktuell sind. Also beispielsweise die Frage von KI am Arbeitsplatz, von Digitalisierung am Arbeitsplatz, was macht das mir, wenn ich ständig elektronische Geräte um mich habe, Verfügbarkeiten, Erreichbarkeiten, das sind ja alles Themen, die damit auch eine Rolle spielen können in vielen Berufsfeldern, dass das eben gar nicht adäquat abgedeckt ist. Und ich glaube, dass das Thema Arbeitsschutz und unter anderem dann auch mentale Gesundheit am Arbeitsplatz für mich ganz aktuell geworden ist innerhalb der Corona-Pandemie, weil ich ja als Abgeordnete, also meine erste Legislatur war eine, in der wir wenige Monate nach der Wahl mit den ersten Corona-Fällen konfrontiert gewesen sind. Also ich eben beispielsweise als Abgeordnete auch im Corona-Sonderausschuss saß, jetzt in dieser Legislatur die Gelegenheit habe, als Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Corona mich einzubringen. Das heißt, das sind ja alles noch aktuelle Themen. Und ich glaube, dass wir im Vorhinein, oder ich kann es zumindest für mich formulieren, wenn man mich gefragt hätte, mit wie viel Arbeitsschutzpolitik bist du wohl befasst, dann hätte ich das als ein Thema unter mehreren verstanden, aber sicherlich nicht so sehr ins Zentrum gestellt, wie es dann de facto auch eine Legislatur bestimmt hat, weil eben nicht alle im gleichen Boot saßen, nicht alle die gleiche Ansteckungsgefahr im beruflichen Kontext hatten. Und ich glaube, gerade im medizinischen Sektor muss ich das gar nicht ausführen, was das bedeutet, häufig auch an erster Linie gewesen zu sein, als kritische Infrastruktur beklatscht worden zu sein, ohne dass danach strukturellere Veränderungen gekommen sind.
Darf ich zum Untersuchungsausschuss nochmal nachfragen?
Unbedingt.
Nun sind Sie ja Vorsitzende und da ist auch Aufgabe zu moderieren und so weiter. Aber mit welcher Intention gehen Sie in diesen Untersuchungsausschuss? Weil man ja schon manchmal so das Gefühl hat, in manchen Debatten wollen Menschen irgendwie eine Gerichtsverhandlung das machen, plus ob uns das tatsächlich dort weiterbringt und für die nächste Pandemie besser vorbereitet. Da habe ich persönlich jetzt erstmal ein paar Zweifel daran.
Ja, die Zweifel teile ich. Also der Antrag auf Untersuchungsausschuss ist ja spannenderweise. Es gab ja zwei Anträge, die da vorlagen. Einmal von der AfD-Fraktion und einmal von, ich wollte schon Brombeer sagen, das stimmt gar nicht ganz, von BSW und CDU-Fraktionären. Die wurden, was ich immer noch einen interessanten Prozess finde, geeint miteinander. Da stand also offensichtlich auch eine Kommunikation im Raum. Jetzt gibt es also diesen einen Untersuchungsausschuss. Wir als Linke haben das Thema Pandemie, Aufarbeitung und vor allem das Lernen aus Pandemien und Endemien. Denn leider müssen wir davon ausgehen, dass uns das an irgendeiner Stelle wieder trifft. Und dann ist ja die Frage, welche Dinge kann man anders, welche man sollte man aber auch genauso wieder machen. Die brauchen ja einen vernünftigen Rahmen, in dem man sich darüber diskutiert. Wir haben immer als Instrument die Enquete-Kommission als referiert dargestellt, im Gegensatz zu einem Untersuchungsausschuss. Das hat mehrere Gründe. Die Enquete-Kommission kann anders öffentlich tagen, als es ein Untersuchungsausschuss kann. Sie lädt nicht nur Zeugen im Sinne einer Vernehmung vor, was natürlich so diesen Tribunaleffekt nochmal anders verstärkt, sondern sie hat in jeder Sitzung sachverständige Expertinnen und Experten dabei, die mit vom Landtag benannt werden. Das heißt, ich mache es mal sehr konkret, da sitzen nicht nur wir Politikerinnen wieder alle in einem Raum nach Fraktionsgröße, sondern das ist ein gemischtes Gremium, wo eben auch die Expertise aus der Wissenschaft, aus der Kinder- und Jugendarbeit, aus all den Bereichen, die sicherlich im Pandemiemanagement zu berücksichtigen sind. Und ich glaube, allein damit kann man da inhaltlich schon mehr erreichen. Ich bin also froh, dass wir nicht nur diesen Untersuchungsausschuss Corona, für den ich jetzt zuständig bin, im Thüringer Landtag haben, sondern auch die Enquete-Kommission zu dem Thema. Da wird meines Kenntnisstandes nach vor der Sommerpause noch eine Konstituierung erfolgen. Das ist vielleicht nochmal interessant zu hören. Und die nächste Sitzung, da mache ich jetzt einen Mini-Werbeblock, am 19.8., also nach der Sommerpause vom UA-Corona, vom Untersuchungsausschuss, wird die erste öffentliche Zeugen- und Zeugenvernehmung sein.
Ich kann nur sagen, so persönlich, dass ich hoffe, dass man da in der Sache bei dem Thema arbeitet, weil es tatsächlich, wie Sie sagen, sehr wichtig ist, dass wir besser vorbereitet sind auf eine nächste. Und so ehrlich muss man sein, die Gefahr ist relativ groß, dass das eben passiert. Und da sollte man die Chance nutzen. Uns nutzt kein Tribunal, aber das haben Sie ja auch so gesagt. Und ein Thema, was ich mit dem Landtag auch verbinde, ist Ihre Kollegin Frau Hempfling, die aktuell nicht mehr Abgeordnete ist, und ihr Kind, was sie in den Landtag mitbringen wollte. Und das eine sehr große Diskussion gab, waren auch die Zeitungen danach voll. Und in dem Themenzusammenhang haben Sie eben auch öffentlich kritisiert, dass Sie keinen Anspruch als Abgeordnete des Landtags auf Mutterschutz und Elternzeit haben. Können Sie da nochmal die Hintergründe erklären? Warum ist das so? Was sind die Gründe dafür, dass das so ist? Und wie kann man das ändern? Wie wollen Sie das ändern? Und wie sind die Chancen, dass das in dem aktuellen Landtag funktioniert?
Ich formuliere das jetzt mal bewusst ganz pointiert. Dadurch, dass Politik sehr lange ein Betrieb von Männern für Männern war, war das Thema Mutterschutz und das Thema Elternzeit einfach gar nicht existent.
Das hat Frau Hempfling gezeigt mit ihrer letztendlich, ne? Ist deutlich geworden.
Genau, da. Genau. Und auch wenn ich an die letzte Legislatur, wo ich eben unser Kind bekommen habe, denke, dann habe ich in der gleichen Legislatur, ich glaube, 10 männlichen Kollegen zur erneuten Vaterschaft gratuliert. Ja, die saßen alle 2 Wochen nach Geburt aber wieder da, als wäre nichts gewesen. Und da ist die Person, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, eben nicht im gleichen Sinne überhaupt körperlich in der Lage zu. Geschweige denn, dass sie das so sollte, meiner Einschätzung nach. Und das ist natürlich ein Problem, dass ich mich formal nicht abmelden kann aus Gründen der Geburt. Aber eigentlich ja jeder versteht, ich kann nun mal nicht gleichzeitig im Plenarsaal und im Kreissaal sein. Das wird halt nichts. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass mit Blick darauf, Sie haben Madeleine Hempfling genannt, ich denke auch an Diana Lehmann, also an andere Abgeordnete, eben auch mit Kind aus der vergangenen Legislatur, dass es trotzdem so wenig, ich sag mal, festgehaltene Regelungen zum Thema Mutterschutz gab. Weil formal, wie gesagt, als Abgeordnete ist man nicht Arbeitnehmerin, deswegen gilt nicht die Mutterschutzregelung. Das ist ja aber ja ein Problem, was auch selbstständige Frauen kennen. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass Initiativen in die Richtung, und da gab es ja auch im Bundestag eine entsprechende Petition, nicht nur Abgeordnete, sondern auch selbstständige Frauen im Blick haben und mitdenken. Und ich sag mal, im besten Fall ist das ja auch ein Kampf, den nicht nur weibliche Abgeordnete führen, sondern auch männliche Abgeordnete, die genauso darum wissen, dass nicht nur vielleicht die Partnerin, sondern auch das Kind am Anfang sie als wichtige Bezugsperson braucht. Es gibt internationale Parlamente, die hier schon sehr viel weiter sind in ihren Regelungen und es möglich machen, eben auch eine Form von Elternzeitregelung zu haben und zu leben. Und manchmal sind es auch nur so kleine Aspekte, wie die Tatsache, dass ich mich durchaus kämpfen musste dafür, ein sogenanntes Stillzimmer direkt am Plenum zu erhalten, wo mein Partner mit unserem Kind dann während der Plenarsitzung sein konnte und ich, je nachdem, wo ich gerade mehr gebraucht werde, hin und her gelaufen bin. Das alles muss ja mitgedacht werden in so einem Parlamentsbetrieb, aber solange der Großteil der Abgeordnetenplätze eben A von männlichen Kollegen eingenommen wird und oder B von älteren Kolleginnen und Kollegen, ist das halt ein Bereich, der nicht ständig im parlamentarischen Geschehen sichtbar ist.
Aber ich verstehe Sie richtig, dass Sie in dem Bereich weiter aktiv sein werden und hoffnungsvoll sind, da etwas zu bewegen.
Ob ich hoffnungsvoll bin, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich bis jetzt leider seitens der Brombeer-Koalition in die Richtung noch nicht ganz so viele Impulse wahrgenommen habe. Ich glaube aber wirklich, dass es wichtig ist, das zu regeln und dass das auch nicht nur eine Debatte darüber ist, dass eh schon privilegierte Menschen versuchen, sich noch mehr Privilegien rauszuhandeln. Den Spin kann es ja durchaus kriegen, wenn man das so öffentlich fordert, wie ich das auch gemacht habe. Sondern zum Schluss ist die Frage, wer darf eigentlich Politik für uns machen? Wer darf uns vertreten? Und dürfen das eben auch jüngere Menschen sein? Dürfen das auch Menschen sein, die sich für ein Kind entschieden haben?
Das ist sehr, sehr gut angekommen. Lassen Sie uns nochmal in die Perspektive schauen und schauen, wo Frau Günger in 10 Jahren sich sieht. Wenn Sie jetzt so Ihre Entwicklung sehen, eingestiegen in die Partei, Landtag, engagiert in der Gesundheitspolitik, wo sehe ich Sie denn in 10 Jahren? Wo sehen Sie sich, wenn wir jetzt in 10 Jahren kommen? Was möchten Sie bis dahin politisch erreicht haben und was möchten Sie persönlich erreicht haben?
Ich möchte politisch erreicht haben im Feld der Gesundheitspolitik, dass wir Lebenserwartung wirklich als Klassenfrage verstehen und uns mit diesem Umstand, den ich eingangs skizziert habe, nicht zufrieden geben und klar machen, wo sind denn auch die Verbindungen zwischen den sozioökonomischen Umständen einer Person und ihrer gesundheitlichen Versorgung. Das ist für mich ganz zentral. Ich möchte politisch dahin kommen, dass wir ein Patientenversorgungssystem haben, was im ländlichen wie im städtischen Raum so funktioniert, dass Patientinnen und Patienten wissen, mit welchem Anliegen sie überhaupt wohin gehen können. Wir reden sehr viel über Patientenströme. Das Stichwort Gesundheitskompetenz ist momentan groß. Da sind wir auch als Linke auf Antragsebene dabei, in die Richtung was zu formulieren, weil wir halt sagen, es darf nicht die Verantwortung dann nur auf die einzelne Person zurückfallen, sondern es muss eben auch klar sein, wie man berechtigterweise dann auch an eine gesundheitliche Leistung kommen kann. Und ich finde es wichtig, auch das war heute schon Thema, Gesundheit nicht nur als somatische Gesundheit zu verstehen, sondern eben auch als psychosoziale oder psychologische Gesundheit. Und ich glaube, auch hier brauchen wir eine flächendeckende Versorgung mit einem gesetzlich geregelten Anspruch, den wir so in Thüringen noch nicht haben. Das heißt, da ist, glaube ich, die Liste von Themen lang, die noch bearbeitet werden wollen. Und auf einem persönlichen Level, das finde ich immer ein bisschen schwieriger zu beantworten.
Verstehe ich, ja.
Ich glaube, dass ich würde mich für mich freuen, wenn ich mich auch in 10 Jahren noch mit den Themen beschäftigen kann, für die ich ganz ehrlich brenne und wo ich Lust habe, mich inhaltlich einzubringen und dass es dafür dann eine passende Rolle gibt.
Wie muss ich mir die Zusammenarbeit zwischen Landesebene und Bundesebene fragen? Also weil natürlich das so nahelegt durch Herr Ramelow, der aus der Staatskanzlei direkt stimmt nicht ganz, aber in den Bundestag. Könnten Sie sich sowas vorstellen, auch mal zu sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, auch für den Bundestag zu kandidieren, wenn man in den Themen drin ist und so weiter, wäre das eine Option? Oder sagen Sie, ich bin hier schon ganz gut verortet und kann mir das nicht so vorstellen?
Jetzt mache ich so eine richtige Politikersprecheantwort, dass man natürlich nie was ausschlagen darf im Vorhinein. Nein, aber ganz im Ernst, ich glaube, dass ich sehr glücklich darüber bin, dieses Jenaer Direktmandat errungen zu haben. Wir haben als Linke in ganz Thüringen nur noch 4 Direktmandate geholt. Mein Wahlkreis ist einer davon. Das heißt, ich habe natürlich die Hoffnung, da auch eine stabile, eine gute Arbeit vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Und mich freut es auch ehrlich, wenn ich sagen kann, dass bestimmte politische Themen eben dann auch mit meiner Arbeit im Stadtrat und oder im Landtag verbunden werden.
Dann die letzte Abschlussfrage in einem Podcast, der heißt Dein Rezept fürs Leben, wäre dann nochmal die Frage, was ist denn Ihr Rezept für Ihr Leben, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben können?
Ich glaube, mein Rezept fürs Leben ist, dass ich es wichtig finde, auch ein Leben außerhalb der Politik zu haben. Das mag vielleicht irritierend klingen, wenn man mit ganz viel Engagement und Leidenschaft Politik macht, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nicht nur in den hohen Sälen, in den hohen Häusern zu sitzen, sondern auch ganz regulär mit Familie, mit FreundInnen im Austausch zu sein und nicht zu vergessen, dass es eben nicht nur den Parlamentarismus gibt, sondern auch die Kämpfe auf der Straße.
Frau Günger, ganz, ganz vielen Dank erstens für Ihre unglaubliche Leidenschaft, die Sie hier für Thüringen und für das Zusammenleben in Thüringen an den Tag legen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Ihnen viel Erfolg und alles Gute.
Sehr, sehr gerne. Das wünsche ich andersrum genauso.
Danke.